Ob Tannenbaum oder Tännchenmoos, in aller Regel sind Pflanzen fest an ihren Platz verwurzelt. Mobil ist nur der Nachwuchs. In Form von Früchten, Samen oder Sporen geht er auf Reisen. Und manchmal sind die Wege erstaunlich weit, vor allem bei den Sporen.
Mikroskopisch kleine Verbreitungseinheiten wie Sporen, die fliegen über ganze Kontinente und ganze Ozeane hinweg. Und so kommt es zum Beispiel, dass unsere Farne, die wir aus unserem Wald kennen, viele davon auch in Japan, in China, in Nordamerika und sonst wo zu finden sind.
Dr. Michael Schwertfeger vom Botanischen Garten der Universität Göttingen denkt da beispielsweise an Wurmfarn oder Rippenfarn, an Mondraute und Hirschzunge. Als Europa und Nordamerika im Laufe der Erdgeschichte auseinandergedriftet sind, hatte das für die Ausbreitung von Sporenpflanzen wie Farnen und Moosen kaum Konsequenzen. Für Pflanzen, die Samen ausstreuen, ist der Atlantik dagegen seit langem nahezu unüberbrückbar. Deshalb haben sich zum Beispiel in Nordamerika andere Arten von Pappeln, Birken und Weiden entwickelt als etwa diese Zitterpappel in Europa. Einige Kilometer weit durch die Luft zu fliegen, das schaffen die Samen von Pappeln, Birken und Weiden allerdings mühelos. Junge Bäumchen wachsen deshalb auch oft mitten in einer Großstadt heran, etwa auf Brachland hinter einem Bauzaun.
Die Samen sind sehr klein, bei den Birken sieht man sie noch ganz gut, bei den Weiden sind sie so winzig, dass sie so wie kleine Watteflöckchen in der Luft schweben. Und solche Pioniergehölze, wie man sie ja zu Recht nennt, die besiedeln dann sehr, sehr schnell solche Baustellen.
Von pflanzlichen Pionieren erobert, wird ein freies Fleckchen Erde rasch wieder grün. Je leichter die Samen, desto weiter werden sie vom Wind verweht. Winzig kleine Samen haben allerdings den Nachteil, dass sie wenig Nährstoffe speichern. Größere Samen hingegen enthalten größere Nährstoffvorräte, die später dem Keimling zugutekommen. Manche können trotzdem ein ganzes Stück weit fliegen. Die Samen von Ahornbäumen zum Beispiel tragen Flügel, die als Propeller dienen.
Das kann man selber ganz gut auch per Experiment feststellen, wenn man sich auf eine Leiter stellt und einen Ahornsamen fliegen lässt. Der geht dann so ein bisschen kreiselnd zu Boden. Der wird dann, wenn der Wind ein bisschen mithilft, ein paar Meter weit getragen.
Und wenn der Wind stärker weht oder wenn gar ein Sturm durch die Baumkronen braust, dann werden die Ahornsamen gut und gerne ein paar hundert Meter weit hinweggewirbelt. Viel weiter geht es mitunter, wenn der Mensch den Transport übernimmt. Dass er Pflanzen aus fernen Ländern im Gepäck hat, ist nichts Neues. Das bestätigt Frank Klingenstein vom Bundesamt für Naturschutz.
Dieses Phänomen, dass der Mensch irgendwelche Arten hierher bringt, das gibt's, seit es den Menschen gibt. Das gehört quasi zu seiner Kultur. Der hat ja auch seine Nutzpflanzen immer mit sich rumgetragen sozusagen.
Und mit dem Saatgut stets auch die Samen von Wildpflanzen verschleppt, die gerne auf Äckern wachsen. Klatschmohn etwa ist so schon vor Jahrtausenden hier heimisch geworden. Mittlerweile wandern Pflanzensamen allerdings viel schneller und weiter. Die Globalisierung des Handels bietet vielfältige Mitfahrgelegenheiten. Am Institut für Ökologie der Technischen Universität Berlin hat Dr. Uwe Starfinger solch weitgereiste Pflanzen studiert. Pflanzensamen verstecken sich zum Beispiel oft in importierter Wolle.
Und die sind dann außerhalb der Wollkämmereien, wo die Wolle verarbeitet wurde, dann ausgekeimt. Und manche von denen haben es geschafft, sich dann zu etablieren und sich von da aus dann mit ihren natürlichen Ausbreitungsmethoden weiter auszubreiten.
Etwa mit der Methode des Löwenzahns. Wer eine Pusteblume kräftig anpustet, sieht die Samen des Löwenzahns an zarten Fallschirmchen davonschweben. Andere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler lassen sich ebenso vom Wind davontragen.
Ja, da gibt's ja ein ganz schönes, auffälliges Beispiel, was viele beim Autofahren oder auch beim Bahnfahren oft sehen. Das ist das schmalblättrige Greiskraut aus Südafrika, also eine Art, die wirklich von sehr weit herkommt. Und die ist eben so eine Wolladventivpflanze, heißt der Spezialausdruck dafür, die eben mit Wolle aus Südafrika nach Europa gebracht wurde und dann mit ihren leichten Samen dann vor allem entlang der Verkehrswege, also entlang von Straßen, Autobahnen, Eisenbahnlinien, sich ausgebreitet hat. Und das war ein Vorgang, der in den letzten 10 Jahren oder so vielen auch Nicht-Botanikern aufgefallen ist, weil das eine Pflanze ist, die sehr spät im Jahr bis in den Dezember auffallend gelb blüht.
Und das mitunter so üppig, dass die Bahngleise von einem gelben Band gesäumt werden. Zwar sind die einzelnen Blütenköpfchen recht klein, vergleichbar etwa der einheimischen Kamille, doch sie blühen oft zu Dutzenden an einer Pflanze. Entsprechend zahlreich sind die Samen, die vom Fahrtwind mitgerissen werden. So hat sich das schmalblättrige Greiskraut rasch ausbreiten können. Von Belgien aus hat diese südafrikanische Pflanze weite Teile Europas besiedelt. Der Ökologe Uwe Starfinger.
Da konnte man eben schön sehen, wie die anfangs in den 60er Jahren oder so in Westdeutschland ankamen, also in der Kölner, Aachener Gegend, und dann hat sie ein paar Jahrzehnte gebraucht und ist jetzt eigentlich überall in Deutschland entlang von Verkehrswegen zu sehen. Also seit einigen Jahren auch bei uns im Osten in Berlin hier nicht selten.
In Südafrika wächst das schmalblättrige Greiskraut an steinigen Berghängen. Kein Wunder also, dass es auch im Schotter von Bahngleisen prächtig gedeiht.
Außerdem ist an Verkehrswegen ja oft eingeschränkte Konkurrenz von einheimischen Pflanzenarten, weil durch die vielen Störungen dann oft offene Stellen da sind, wo die Pflanzen dann keimen können.
An Bahngleisen und Straßenrändern finden sich deshalb besonders viele Gewächse aus fernen Ländern. Und wenn eine Pflanze dort erst mal Fuß gefasst hat, dann kann sie mitunter auch auf Felder und Wiesen vordringen. Dass Pflanzen von Menschen verschleppt werden, ist aber nur ein Sonderfall einer gängigen Verbreitungsmethode, denn viele Pflanzenarten werden von Tieren verbreitet. Oft bieten sie für solche Transportdienste sogar eine Belohnung an. Michael Schwertfeger.
Die Pflanzen lassen sich im Inneren von Tieren verbreiten. Solche, die gefressen werden können und sogar gefressen werden wollen, die haben dann leuchtende bunte Früchte oder bunte Samen,
die schon von Weitem signalisieren, dass hier ein nahrhafter Happen winkt. Plakative Farben richten sich vor allem an hungrige Vögel, an Drosseln beispielsweise. Leuchtend rot sind beispielsweise die Früchte von Weißdorn und Stechpalme. Und Ebereschen werden deswegen umgangssprachlich sogar als Vogelbeere bezeichnet. Rote Johannisbeeren sind bei Vögeln ebenfalls beliebt. Und Kirschbäume locken im Sommer Scharen von Staren an. Und das selbst dann noch, wenn die Kirschen so groß sind, dass sie nicht mehr in einen Starenschnabel passen.
Ja, wir züchten sie ein bisschen größer, manchmal auf Kosten des Geschmacks. Aber das leuchtend Rote in dem leuchtend grünen Laub, das ist eigentlich eine Erfindung der Natur, die sich an die Augen der Vögel richtet.
Früchte, die vor allem Säugetiere zum Zugreifen einladen, sind meist unscheinbar gefärbt. Dafür duften sie umso verlockender. Reife Birnen etwa oder Quitten. Während das Fruchtfleisch verdaut wird, bleiben die darin verpackten Samen gewöhnlich unversehrt. Mit einem Klacks Dünger als Zugabe landen sie häufig an einem Platz, wo sie dann keimen können. Bei großen nährstoffreichen Samen wie Eicheln und Haselnüssen sieht das ganz anders aus. Wenn sie verspeist werden, ist es um sie geschehen. Selbst eine feste Schale bietet keinen perfekten Schutz. Viele Tiere wissen auch, harte Nüsse zu knacken. Manche ernten allerdings nicht nur, sie säen auch.
Zum Beispiel Eichhörnchen oder andere kleine Säugetiere, die die Früchte eben sammeln auf dem Boden und dann als Vorratslager anlegen und sie dann vergessen oder vorher zu Tode kommen, wenn es ein Mäuschen ist, das lebt ja nicht lange.
Und dann kann aus einer vergrabenen Haselnuss ein Haselstrauch heranwachsen. Auch Vögel verstecken eifrig Vorräte für den Winter. Dabei zeigt der Eichelhäher eine besondere Vorliebe für Eicheln und sorgt so für die Ausbreitung der Eichen. Doch nicht immer dienen Tiere freiwillig als Transportmittel. Viele Pflanzensamen reisen gewissermaßen als blinde Passagiere. Klammheimlich klemmen sie sich zwischen Hufe oder sie verhaken sich im Fell.
Ganz genau, die Klettfrüchte. Das Wort Klette kennt ja jeder, aber viele wissen nicht, wie die Pflanze dazu aussieht. Das ist ja ein großer, mannshoher Korbblütler mit riesigen Blättern, fast so rhabarberartig große Blätter, der an Waldrändern steht. Und diese Fruchtstände davon, das sind eben diese kugeligen Kletten, die man sich dann in die Klamotten wirft.
Wo sie ebenso hängen bleiben wie im Fell von Hasen oder Wildschweinen. Solche Kletten sind keineswegs die einzigen Pflanzen mit anhänglichen Samen. Das weiß jeder, der im Herbst auch mal abseits der breiten Wege durch Wald und Feld streift. Nach solch einem Spaziergang kann man verschiedenartige Pflanzensamen aus den Socken polen. Diverse Gräser zählen ebenso zu diesem Sortiment wie Nelkenwurz und Hexenkraut.
Oder auch die Möhren. Meistens lässt man die Möhren im Garten ja nicht zur Frucht kommen. Man erntet sie vorher, aber wenn man sie blühen und fruchten lässt, dann hat man hinterher diese kleinen Früchtchen, die einem dann auch in den Hosen hängen bleiben.
Wenn die Samen Glück haben, werden sie irgendwo aus der Kleidung gezupft, wo sie keimen und zu neuen Pflanzen heranwachsen können. Vor Ort entscheidet sich jeweils, ob die Lebensbedingungen günstig sind. Das gilt auch für Samen, die von weit her eingeschleppt werden.
Nur, dass eine Pflanze, die hier vom Klima nicht herpasst, natürlich hier keine Chance hat und vielleicht schon als Sämling erfriert oder vertrocknet oder ersäuft oder was auch immer.
Solche Pflanzen können hierzulande nur dann gedeihen, wenn sich das Klima entsprechend verändert.
Wenn es zum Beispiel im Winter milder wird, dann sieht man, dass diese Pflanzen plötzlich eine Chance haben.
Doch in städtischem Milieu haben sie dann oft schon längst eine neue Heimat gefunden. Uwe Stafinger weiß, warum die großen Städte so viele Pflanzen aus fernen Erdteilen beherbergen.
Wenn man daran denkt, dass in einer Großstadt wie Berlin die Jahresmitteltemperatur mindestens 1 Grad über der des Umlandes liegt, dann ist klar, dass die Pflanzen, die eben hier aus der Gegend stammen, schon klimatisch nicht so gut nach Berlin passen wie Arten, die aus wärmeren Gegenden zu uns gekommen sind.
Nirgendwo kann man das besser sehen als auf den Bahnhöfen in den großen Städten, also in Frankfurt etwa oder im Ruhrgebiet, Essen, Duisburg, wo man alte Güterbahnhofgleise hat. Und da sieht man eben nicht nur Birken und Weiden, sondern da sieht man plötzlich auch den Schmetterlingsflieder, der aus den Gärten natürlich per Samen dorthin gekommen ist, oder den Götterbaum.
Der Schmetterlingsflieder wird auch Sommerflieder genannt oder fachmännisch Buddleia. Er stammt wie auch der Götterbaum aus China. Mit seinen kräftigen Zweigen erinnert der Götterbaum an einen Walnussbaum. Sein wissenschaftlicher Name ist übrigens Ailanthus. Seine gefiederten Blätter sind bis zu 1 Meter lang. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wuchs er nur in Gärten und Parkanlagen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Trümmergrundstücke ein optimales Biotop boten, konnte sich der Götterbaum weiter ausbreiten. Nach dem Wiederaufbau hat er sich dann wacker gehalten. Das bestätigt Dr. Beate Albert-Ernst. Als Botanikerin hat sie einige Jahre an der Universität in Frankfurt gearbeitet.
Man findet ihn an jeder Ecke, quasi innerhalb der Stadt, also am Bahngelände, aber auch zum Teil ja direkt an Häusern. Manchmal findet man Pflanzen, die aus Kellerlöchern herauswachsen. Und hier in diesem Bereich, also innerhalb der Stadt, kommt der Götterbaum sehr häufig vor. Im Umland, zumindest jetzt in den Bereichen, die weiter nördlich liegen, findet man also deutlich weniger Exemplare vom Götterbaum. Allerdings habe ich jetzt neuere Informationen bekommen, dass im Bereich südlich von Frankfurt auch in den Sandgebieten zahlreiche Exemplare des Götterbaums auftreten. Also hier findet also bereits eine Ausbreitung des Götterbaums statt in die umliegenden Gegenden.
Und dort ist er nicht überall willkommen. Denn bisweilen dringt der Götterbaum in Biotope vor, die den Naturschützern besonders am Herzen liegen. So kann er zum Beispiel auf kargen Sandböden Fuß fassen, wo derzeit noch Katzenpfötchen und Sandglöckchen wachsen. Wenn sich der Götterbaum dort breit macht, verschwinden die raren Spezialisten für sandiges, sonniges Terrain. Heuschrecken ebenso wie Pflanzen.
Genau das passiert. Ich habe diese Flächen selber noch nicht gesehen, aber mir ist das berichtet worden, dass er also gerade in solche Bereiche eindringt und hier beginnt eben Probleme zu bereiten.
Zum Glück sind solche Probleme selten. Die meisten Pflanzen, die aus fernen Ländern stammen, fügen sich in die einheimische Flora unauffällig ein. Wandelt sich aber das Klima, so wird sich auch die Pflanzenwelt zweifellos weiter verändern. Zu den Gewächsen, die bereits jetzt vom Klimawandel zu profitieren scheinen, zählt auch der Walnussbaum. Ursprünglich im östlichen Mittelmeergebiet zu Hause war es ihm hierzulande oft zu frostig. Doch mittlerweile kann er häufiger Fuß fassen. Von Krähen verschleppte Walnüsse wachsen vielerorts in freier Natur zu jungen Bäumen heran. Bis man dort Nüsse ernten kann, werden allerdings noch ein paar Jahre vergehen.